Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Thomas Höhn aus Düsseldorf. Thomas, schön, dass du dich bereit erklärt hast, unseren NeoCast mit deiner Expertise zu bereichern und unseren Hörern ein Update zu dem Thema perinatale Asphyxie und Hypothermiebehandlung zu geben. Aber zunächst einmal zu deiner Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Thomas Höhn, Kinderarzt, Neonatologe und pädiatrischer Intensivmediziner und aktuell Leiter der Neonatologie und pädiatrischen Intensivmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf. Thomas, wir kennen uns schon einige Jahre, haben uns in Berlin kennengelernt. Du warst vorher in England, Marburg, Freiburg und dann 5 Jahre in der Charité und jetzt bist du seit 2003 in Düsseldorf. Neben deiner klinischen und wissenschaftlichen Tätigkeit schlägt dein Herz auch für das Wissen weiterzugeben. Du bist seit vielen Jahren in Asien tätig, insbesondere in Vietnam, und versuchst dort die Versorgung von Früh- und Neugeborenen zu verbessern, indem du die Kollegen dort ausbildest, unterstützt, weiterbildest. Soweit eine kurze Vorstellung von meiner Seite zu deiner Person. Was habe ich vergessen? Was ist für dich noch wichtig?
Ja, vielen Dank, Mario, für die Vorstellung auch schon. Im Wesentlichen muss ich eigentlich nur das mit dem Vietnam so ein bisschen korrigieren. Das ist zwar der Ansatzpunkt gewesen in Südostasien, aber wir sind über Myanmar dann nach Laos gegangen und ich verbringe einen Großteil der Zeit jetzt wirklich darauf, Projekte in Laos zu betreuen und habe Vietnam nur noch als externe Referenzklinik sozusagen, die ich weiter betreue, eben um die Kontinuität aufrechtzuerhalten.
Super. Und warum ist dir das Engagement da so wichtig? Laos, Vietnam, Südostasien?
Das ist tatsächlich dann wiederum vergleichbar zwischen Vietnam und zwischen Laos. Myanmar trifft es nicht ganz, weil da ist aus politischen Gründen ein Arbeiten tatsächlich nicht möglich, ohne das Gefühl zu haben, die Kollegen, mit denen man zusammenarbeiten will, dort zu gefährden. Aber in Vietnam und auch in Laos ist es so, dass die unmittelbare Erfahrung, dass man mit relativ einfachen Dingen unterrichten kann und dort Brücken bauen kann. Also Dinge, die wir alle neonatologisch gelernt haben vor Jahren, vor Jahrzehnten, dort einfach zum Einsatz bringen kann. Und das ist zum Beispiel, dass man unter Umständen vermeiden kann, diese ganzen Umwege über viel Beatmung zu gehen, wo wir heute doch versuchen, in der westlichen Welt davon wieder wegzukommen. Und das kann man relativ einfach, nicht invasiv, direkt dort so starten. Und das Zweite ist natürlich, was ich wichtig fand, für gerade in der pädiatrischen Intensivmedizin, das ist noch ausgeprägter als in der Neo, dass man tatsächlich überlegt, so ein bisschen Distanz schafft Nähe manchmal. Wenn ich überlege, ich habe einen schwerkranken Patienten und allein das, was ich in Kosten in den letzten 24 Stunden, wenn eigentlich schon alle wissen, dieser Patient wird sterben, wenn ich das ausgebe, wenn ich diese Summe vergleiche mit dem, was ich dann anstellen kann in Vietnam, in Laos zum Beispiel, an infrastrukturellen Maßnahmen, dann kann einen das so ein bisschen wieder einnorden und schafft einfach eine neue Verhältnismäßigkeit.
Das ist ja eine spannende Perspektive. Vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal darauf zurück. Aber jetzt eigentlich zu unserem Thema perinatale Asphyxie und Hypothermiebehandlung. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Das heutige NeoCast-Thema.
Das ist ganz einfach. Tatsächlich, indem ich mich über die ILCOR geärgert habe. Die ILCOR als International Liaison of Resuscitation Council, die hat 2005 noch, als schon die ersten 2 Studien publiziert waren zur Hypothermie, und zwar humane Studien, tierexperimentell gab es das ja lange vorher, haben sie das noch nicht mal erwähnt in den Guidelines. Und ich habe mich einfach darüber geärgert, weil ich als Neonatologe die Erfahrung gemacht habe, wie du wahrscheinlich genauso, dass man immer dieses Gefühl der Hilflosigkeit hat, wenn man ein Kind hat mit einer Asphyxie. Und es war erstmalig eine Therapie etabliert, von der nicht klar war, wie effektiv sie ist, aber dass sie effektiv ist. Und Dann hat die Ilke sozusagen strikt in ihrem 5-Jahre-Zeitraum gedacht und sich nicht erweichen lassen, vor 2010 das in die Guidelines aufzunehmen. Und der Ärger mündete dann einfach in einem Paper, wo man gesagt hat, wir fordern die Ilke jetzt damit auf, so ein Interim-Statement mal herauszugeben, was sie leider nicht gemacht haben. Aber es hat, glaube ich, nochmal sensibilisiert und in die Breite getragen, das ganze Thema.
Ich kann es gut verstehen. Ich bin ja jetzt seit kurzem Ilkor-Mitglied und wenn man da weiß, wie die Mühlen mahlen und wie wichtig sozusagen der Konsens ist und alles Mögliche, kann ich das gut verstehen, dass es sehr langwierig ist und kann mich auch an die Zeit damals noch erinnern, dass es noch nicht in den Statements drin war, obwohl es teilweise schon angewendet wurde. Und warum denkst du, ist dieses Thema so wichtig?
Weil wir einfach für diese Erkrankung und für die Folgeschäden überhaupt keine Therapieform hatten bisher. Und deswegen denke ich, ist es natürlich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn wir jetzt mittlerweile aber auch erkennen mussten, dass nur ungefähr so die Hälfte der Patienten wirklich davon noch profitieren. Also das ist immerhin mal ein Ausgangspunkt, aber kann ja trotzdem nur der Anfang sein und vielleicht ein Schritt auf dem langen Weg.
Wir haben ja in unserem Neocast sind auch viele relativ junge Zuhörer, für die ist es wahrscheinlich schon Standard, diese Kühlungstherapie. Kannst du uns vielleicht einfach nochmal zurücknehmen vor 20 Jahren, wie die Situation da ausgesehen hat für diese aspektischen Kinder, was gemacht werden konnte oder was man nicht machen konnte?
Ja, das war relativ frustrant, weil wir haben tatsächlich nur rein symptomatisch behandelt, wie eigentlich der Intensivmediziner das ja meistens macht. Aber dann ging es erstmal um die Frage, haben die Kinder überhaupt eine Eigenatmung? Wenn nicht, dann war der Tubus natürlich im Kind. Und was wir versucht haben dann, ist tatsächlich wenn die gekrampft haben, natürlich haben wir die Krämpfe behandelt, aber im Wesentlichen war das doch eher so eine Klassifizierung, dass wir gesagt haben, okay, wie schwer krank ist das Kind? Krampft er nicht? Wenn ja, wie ausgeprägt? Und eigentlich mit der Perspektive, nicht dem Patienten wirklich kurativ zu helfen, sondern um den Eltern das zu vermitteln, was sie zu erwarten haben.
Also eine ziemlich frustrierende Zeit eigentlich, dass man nicht viel machen konnte, sondern nur daneben stehen. Wenn man sich so ein bisschen die Literatur anguckt, gab es ja eigentlich schon in den 70er Jahren so ein paar Hinweise darauf, dass die Kühlung eventuell vorteilhaft sein könnte. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich habe, glaube ich, das erste Dokument gefunden in den 50er Jahren tatsächlich schon, dass es beschrieben war. Und ich glaube, das hat halt auch damit zu tun, dass wir natürlich ganz viele Vorbehalte haben, bevor neue Therapien eingeführt werden, was grundlegend ja eigentlich gar nicht schlecht ist, nur auch dazu führt, dass halt Therapien, die auch erfolgreich sein können, doch übermäßig lange zurückgehalten werden. Wir haben das zum Beispiel jetzt gesehen mit Corona, dem Impfstoff, da ging plötzlich alles ja ganz schnell. Und das sind wir sonst eigentlich nicht gewohnt, weil wir sonst den Leidensdruck einfach nicht haben. Also auch asphyktische Kinder haben wahrscheinlich nicht eine ausreichend schwerwiegende Lobby, um das halt voranzudrücken. Und es hat im Tierexperiment auch noch lange gedauert. Und als es tierexperimentell dann relativ klar war, Alistair Gunn hat ja da viel gemacht mit seinen Schafen, dann hat es dann plötzlich irgendwann gefunkt. 2005 ging es ja los, beziehungsweise kurz vorher. Und dann folgte eine Studie nach der anderen. Also als man die Dimension mal erkannt hatte, dann ging es auch wiederum relativ schnell. Aber ich glaube, das erfordert hat so eine Akzeptanz auch in der Scientific Community, um diesen Weg dann zu gehen, um mehrere Leute dafür zu interessieren, weil die hatten ja alle den gleichen Leidensdruck.
Das Spannende fand ich auch, dass plötzlich an verschiedenen Stellen so Studien hochgepoppt sind und so, wo vorher eigentlich noch gar nichts existiert hat. Da hat es plötzlich jeder wiedererfunden oder neu erfunden oder so. Und wie sah es dann aus? Es gab ja eigentlich die, ich sag mal, australisch-neuseeländische Schule eher mit der selektiven Kopfkühlung, die amerikanische Schule so oder europäische auch, Ganzkörperkühlung. Wie sieht es da jetzt aus?
Ja, das war auch so einer dieser, ja, ich würde nicht sagen Irrwege, aber manchmal ist es ja ganz gut, wenn man zweigleisig fährt. Und Meine Bias war von Anfang an gegen diese selektive Kopfkühlung, weil ich Zweifel hatte, dass es überhaupt funktioniert, dass man wirklich den Kopf allein kühlen kann, der schließlich ja nicht getrennt ist vom restlichen Körper und dass es einfach apparativ aufwendig ist. Und da kommt wieder so ein bisschen dieser Vietnam- oder Laos-Effekt natürlich rein. Also gerade in Developing Countries Für die ist es natürlich extrem wichtig, wenn wir irgendwas an Therapieformen entwickeln, gerade für Asphyxien, die dort ja mindestens so häufig sind wie bei uns, dass man etwas findet, was tatsächlich auch mit niedrigem Budget machbar ist. Und deswegen fand ich das immer attraktiver, tatsächlich nicht auf die selektive Kopfkühlung zu gehen. Und das hat sich eigentlich auch mehr durchgesetzt.
Mhm. Auf diese Geschichte.
Obwohl die Studien eigentlich sich, wenn man die vergleicht, ist es eigentlich kein wirklicher Unterschied. Die haben beide erreichen das Gleiche. Die Settings sind ein bisschen anders, wie die aufgezogen sind, die Studien. Deswegen kommen die ein bisschen zu divergierenden Ergebnissen.
Wollte ich sagen, die Datenlage spricht ja nicht eindeutig. Die Datenlage spricht ja nicht eindeutig, dass es nur Ganzkörperkühlung sein darf. Die Effektivität ist ja auch nachgewiesen für die Kopfkühlung. Ja. Auf diese Developing Countries komme ich nachher nochmal auf den Aspekt zurück. Jetzt, wenn man sich das weiter anguckt, also gab gute Tierversuche, gab diese beiden Ansätze, Head Cooling oder Ganzkörper Cooling. War dann der Weg einfach leicht vorgezeichnet in die klinische Routine oder welche Irrwege gab es zwischendurch noch?
Also es war, nachdem die ersten Studien veröffentlicht waren, dann war das, glaube ich, Motivation für viele andere Leute, das auch zu machen. Und vermutlich aus der gleichen Motivation heraus, nämlich, dass man das gleiche klinische Problem hatte und an Zahlen kommen musste oder man wusste, es würde nur gehen, wenn man entsprechend großes N eben hätte. Also ich glaube nicht, dass es sonst noch irgendwie eine große Motivation gab zwischendurch. Das hat so ein bisschen eine Lawine losgetreten und haben sich gegenseitig dann alle überholt mit sehr ähnlichen Strukturen für die Trials, wobei so kleine Modifikationen drin waren, also 48 Stunden versus 72 Stunden, auch Gestationsalter wurde immer so ein bisschen modifiziert. Eigentlich die Mehrzahl hat halt über 36 Wochen, aber es gibt auch welche, die 35 Wochen mit eingeschlossen haben. Mhm. Also da wird es halt ein bisschen unscharf einfach dann.
Wollte ich sagen, das können wir gleich nochmal so durchsprechen, diese einzelnen Indikationen beziehungsweise Zeitpunkte, sodass ich dann einfach, eigentlich kann man sagen, 2010 mit ILCOA hat sich das mehr oder weniger, sollte sich etabliert haben, eingeführt werden. Kannst du kurz skizzieren, wie heute der Standard ist, Kühlung?
Die Neocast News.
Ja, Standard ist tatsächlich für die moderate bis schwere Asphyxie oder Enzephalopathie, genauer gesagt. Und das ist eben die üblichen Definitionen der Kriterien, die halt wirklich gut messbar sind. Und da gehört sowas wie ein Abgar eigentlich nicht dazu, aber das ist so das Weichste daran. Also die vorgegebenen pH-Kriterien, Basic Sess und in Kombination eben mit der klinischen Enzephalopathie, das ist immer das Entscheidende gewesen. Und deswegen, dafür gibt es die klare Empfehlung, das heißt innerhalb der ersten 6 Stunden bei 33 bis 34 Grad Celsius, das Ganze für 72 Stunden und dann sogar mit vorgeschlagenen Aufwärmgeschwindigkeiten. Also das ist sicherlich das, was so dem Standard entspricht. Und wir werden natürlich wahrscheinlich nicht allen Kindern damit gerecht, aber das ist so mal das, wo die Datengrundlage eben existiert.
Und jetzt vielleicht noch ein Wort zu der Begleittherapie. Da hat sich ja doch aus meiner Sicht ein bisschen was getan in den vergangenen Jahren, so verglichen Starthypothermie 2010er Jahren und heute.
Ich weiß gar nicht, ob sich wirklich so viel getan hat. Das hängt sehr stark davon ab, wo die einzelnen Kliniken vorher waren. Wir haben relativ früh schon versucht, das nicht invasiv zu machen und die gar nicht zu beatmen. Es gibt natürlich Kinder, da geht es gar nicht anders. Aber das ist schon mal so ein Cut-off, wie ich vorhin so angedeutet habe. Ne? Die schwere Asphyxie haben oder die schwersten Formen, das sind auch die halt überhaupt keine Atemaktivitäten, keine eigenen haben. Und da trennt sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen. Was relativ früh auch schon klar war, Begleittherapie Opiat, weil wir von Erwachsenenstudien, wo man die Temperatur absinkt, wissen, dass es halt einfach unangenehm ist. Deswegen auch Opiattherapie dazu, aber halt in der Dosierung, die einen letztendlich trotzdem noch selbst atmen lässt und nicht per se es notwendig macht, deswegen zu beatmen.
Ich erinnere mich an die Diskussion am Anfang noch, Ernährung, ja, nein.
Ja, auch das ist ja so eine spannende Geschichte. da gibt es, das sind die gleichen Leute wahrscheinlich, die auch sagen, während einer Duktustherapie, medikamentös, Ibuprofen oder Indomitazin, je nachdem, was man nimmt, nicht die Kinder ernähren oder nur mit Vorsicht. Ich glaube, das ist eher individuelle Schule. Es gibt da, also, von Anfang an haben wir immer denen zumindest Trophic Feeding angedeihen lassen und die Kinder beantworten die Frage ja selber, je nachdem, was sie eben vertragen.
Okay. So, dass sich da das relativ gut etabliert hat, dieses Schema. Jetzt gehen wir mal die einzelnen Punkte durch, die ja immer so ein bisschen kontrovers diskutiert werden. Erste ist sozusagen 6 Stunden. Ne? Es soll innerhalb von 6 Stunden gekühlt werden. Das heißt immer, wir haben 6 Stunden Zeit.
Ja, der Grund dafür ist einfach, dass wir das als Datengrundlage haben aus den Studien, beziehungsweise das stammt eigentlich, ist es schon viel älter. Das ist aus diesem Schafsmodell von Alistair Gunn. Da waren es 5,5 und 5,5 ist so eine krumme Zahl, die hat man halt auf die 6 Stunden aufgerundet und deswegen er konnte in diesem Diagramm, hat er, glaube ich, irgendwie noch kürzere Zeit, dann hat er diese 5,5 Stunden und dann hat er 8 Stunden und bei 8 Stunden hat er eben keinen Effekt mehr gehabt von der Kühlung. Deswegen kommen diese 6 Stunden zustande. Man hat es natürlich hinterfragt. Es gab eine entsprechende Studie auch und die so ein bisschen indifferent ausgegangen ist. Es gibt offensichtlich, wenn man bis zu 24 Stunden nach dieser Asphyxie die Kinder einschließt, gibt es immer noch Kinder, die davon profitieren. Aber wir können unheimlich schlecht vorhersagen, welche Kinder das sind. Und der Effekt ist kein großer. Also das ist sicherlich noch eine der offenen Fragen.
Aber für die klinische Praxis im Zweifel, das Kind kommt von außerhalb, ist jetzt 7 Stunden halt eher Anfang. Also und ist schwer neurologisch auffällig, enzephalopathisch. Wir können nicht viel falsch machen.
Ja, klassische Einzelfallentscheidung. Trend würde ich es wahrscheinlich machen, ja. Hm. Aber ich würde da noch mehr als sonst dazu tendieren, informed consent mit den Eltern das zu besprechen. Hm.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja. Und jetzt die Einschlusskriterien, also wie gesagt, sie sollten innerhalb von 6 Stunden eingeschlossen werden. Je früher, desto besser. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Aspekt. Wir sollen nicht 6 Stunden warten, sondern so früh wie möglich einschließen. Und dann die Kinder, du hattest es vorhin im Nebensatz schon gesagt, nicht die asphyktischen Kinder, sondern mit Asphyxie und Enzephalopathie. Da ist ja immer die Frage, so ein bisschen milde, moderate, schwere Enzephalopathie. Moderate, schwere sind wir uns einig, milde Enzephalopathie?
Ja, das ist sicherlich einer der kontroversen Punkte, die auch sozusagen noch ein bisschen Sprengstoff für die Zukunft haben. Das sind ja die Daten von Lena Chalak aus dem Imperial College in London, die zeigt, dass tatsächlich von den milden Enzephalopathien, die eben auch dann nicht gekühlt worden sind, trotzdem noch 16% der Kinder im Gesamtkollektiv eine Enzephalopathie haben. Und die würde man natürlich sehr gerne identifizieren. Also statt jetzt zu sagen, wir kühlen jetzt alle Milden, damit wir diese 16% da drin haben, wäre das natürlich eine Aufgabe für die Zukunft, einen Marker, irgendein prädiktives Instrument zu finden, wie wir die Kinder identifizieren, damit die auch ihren Benefit von der Kühlung haben.
Okay, der nächste Punkt war die Zeit oder vielleicht erst die Temperatur, 33, 34 Grad sozusagen als Zieltemperatur. Ja. Du hattest ja gesagt, die wirkt nicht bei allen Kindern. Soll man ein bisschen tiefer gehen mit der Temperatur oder reicht höhere Temperatur aus?
Ja, das war die Frage. Alistair McGann hat in diesem Neuseeland-Trial, die hatten ja auch 34 bis 35 Grad. Es gibt natürlich, ist die Frage gestellt worden, nicht nur bezüglich Temperatur, sondern auch der Dauer. Da ging es um die Frage deeper and longer. Und das ist ja beides negativ beantwortet worden in der Studie, die dann letztendlich abgebrochen wurde bei der Zwischenanalyse, weil eben mehr Komplikationen auftraten. Also ich glaube, die Frage ist relativ gut beantwortet. Es gibt ja, wie bei vielen Fragestellungen in der Medizin heutzutage, immer die Frage, inwieweit muss man das individualisieren? Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Aber da, denke ich, gibt es auch keine guten Prädiktoren dafür. Also welche Kinder jetzt besonders davon profitieren würden.
Ich fand die ja methodisch sehr interessant, die Studie, die du gerade zitiert hast. Also dass sozusagen beides gemeinsam untersucht wurde. Kannst du das vielleicht nochmal kurz schildern?
Ja, die haben vier Gruppen gemacht. Die haben die Standardtherapie, also die 72 Stunden bei 33 bis 34 Grad. Die haben das Ganze dann auf 96 Stunden ausgedehnt in der einen Gruppe bei der gleichen Temperatur und haben dann in einem weiteren Schritt die 96 Stunden, nee, die Moment, die beiden anderen Dinge genau andersrum gemacht. Also einmal in den 72 Stunden mit der tieferen Temperatur und dann kombiniert tiefe Temperatur mit den 96 Stunden. Und das war das Ergebnis dieser Analyse, das ist eben abgebrochen worden. Man kann jetzt aus meiner Datenkenntnis nicht sagen, wie groß der Effekt bei den beiden war, denn es ist in beiden Kombinationen, also mit der längeren Dauer als auch mit der tieferen Temperatur, fließt es ja kumulativ ein in dieser Gruppe, die beides hatten. Hm.
Aber ich glaube, für die Neonatologie ist ein sehr sinnvoller Ansatz, mit möglichst wenigen Fallzahlen auch verschiedene Fragen zu beantworten. Also fand ich ganz
elegant
gemacht. Ja,
ja, das stimmt.
Jetzt so ein bisschen eine andere Frage noch, Begleittherapie. Also wir hatten schon gesagt, die Opiate ist sicherlich eine sinnvolle Geschichte, dass man den Stress vermeidet, Schmerzen vermeidet. Sonst Begleittherapien noch? Was?
Der Rest eigentlich eher nach klinischem Bedarf. Ist halt die Frage, wie viel Opiat man anwendet. Gerade wenn die beatmet sind, hat man ja da keine so großen Hemmschwellen. Das macht durchaus auch Kreislaufunterstützung erforderlich ab und zu. Aber das geht nach üblichen intensivmedizinischen Kriterien und ist eigentlich kein Spezifikum der therapeutischen Hypothermie. Hm.
Und Aufwärmen, da gibt es eigentlich auch nicht so viele Diskussionen zur Aufwärmgeschwindigkeit. Sollte nicht zu schnell erfolgen. Da irgendwelche Tipps oder Tricks noch?
Ja, ich glaube, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Kind vorher schon mal gekrampft hat oder nicht gekrampft hat, weil das ist halt einer der kritischen Momente beim Aufwärmen. Es gibt durchaus Kinder, die da verstärkt krampfen, wenn man die zu schnell aufwärmt. Deswegen würde ich, wenn ein Kind schon mal einen Krampfanfall gehabt hat, deswegen antikonvulsiv in der Regel behandelt ist, mir auch da wirklich Zeit lassen. Hm. Und diese 0,5 pro Stunde finde ich schon turbo. Das muss eigentlich gar nicht sein. So ein Kind würde ich mit 0,1 oder 0,2 Grad pro Stunde, das reicht völlig, wenn man die damit aufwärmt.
Hm.
Das ist einfach das Risiko für Krampfanfälle reduziert.
Ja, ja. Okay. Dann, wie geht's weiter? Das Kind ist aufgewärmt, was sollte man machen?
Ja, dann so schnell wie möglich, so normal wie möglich behandeln, einfach um auch klinisch beurteilen zu können. Und die bildgebende Diagnostik, ich denke, MRT ist wirklich Standard. Da streiten sich nach wie vor die Kinderradiologen mit Neonatologen, wann der beste Zeitpunkt ist. Aber ich glaube, so etabliert hat sich tatsächlich so diese 7 Tage ungefähr. Das ist eigentlich ein guter Marker. Hm. Weil man hat vorher mal gesagt 4 bis 7, aber mit 4 Tagen ist es noch nicht so wirklich der komplette Schaden unbedingt abgrenzbar. Und vorher mit Kühlen macht sowieso keinen Sinn.
Hm. Okay, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die andere Perspektive. Was soll man den Eltern eigentlich erzählen? Die Frage ist ja gleich am Anfang, nach dem Kreißsaal. Ihr Kind hat einen Sauerstoffmangel gehabt. Hm. Da kommt ja die Frage näher, was bedeutet denn das langfristig? Was erzählst du denn?
Ach, ich halte mir das Spektrum tatsächlich möglichst offen von Anfang an, weil am Anfang wissen wir selber ziemlich wenig. Wir sind gerade selber noch beschäftigt damit, zu entscheiden, ob das Kind überhaupt gekühlt wird, ja, nein. Und gerade wenn das eher in diese Richtung geht, also ich denke, das ist eher eine moderate bis schwere Enzephalopathie, wirklich über alles aufklären, inklusive Tod natürlich, schwerste Behinderung und auch sozusagen relativ frühzeitig, wenn es in diese Richtung geht, dass man sagt, wir müssen nicht um jeden Preis alles machen, wenn wir sehen, dass das Outcome eine Katastrophe wird.
Mhm.
Also ich glaube, da ist Transparenz einfach das A und O. Die Eltern haben absolut ein Recht drauf, das zu wissen.
Und ich glaube, gerade bei der schweren Enzephalopathie muss man immer noch im Hinterkopf behalten, dass ein Drittel bis die Hälfte der Kinder sind mit 2 Jahren auffällig, ja, oder sind verstorben. Also das ist keine Heilung, sondern da ist immer noch eine substanzielle Zahl, die beeinträchtigt sind, ja. Und dann im Verlauf, gibt es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du sagen kannst, oder wo du den Eltern sagst, ja, jetzt können wir ein bisschen entspannter sein oder
ja, ist die Frage, in welcher Phase du fragst. Also wenn während der Hypothermie ist, glaube ich, so das Primäre erstmal der Indikator, einmal die Frage klinische Krampffreiheit, aber wir haben ja auch noch andere Instrumente zum Monitoren, über die wir noch nicht gesprochen haben. Amplitudenintegriertes EEG ist natürlich ein ganz entscheidender, hilfreicher Parameter, um zu sagen, wie sieht das aus. Wenn das völlig normal ist von Anfang an, dann kann man denen auch schon sagen, entspannt euch mal ein bisschen. Mhm. Nachdem, wie auffällig es ist, ist halt immer die Frage, ob sich es innerhalb der 72 Stunden zumindest bessert, wenn nicht normalisiert. Auch das wäre prognostisch ja eher günstig, dann, wenn es so wäre.
Und das MRT?
Ja, MRT ist schwierig. MRT ist immer ein schwieriges Thema, schon bei unseren Frühchen. Ich versuche es in der Regel so zu beschreiben, da sehen wir, was nach außen hin sichtbar an den Strukturen verändert ist. Aber für die Funktion sagt es natürlich nur bedingt was aus. Wohl wissend, dass wir natürlich Kinder haben, die ein scheinbar katastrophales MRT haben und deren Performance eigentlich viel, viel besser ist und umgekehrt. Mhm. Also da muss man wirklich die Einschränkungen machen. Und eigentlich war ja so der Versuch, genau eben den Eltern irgendwas an die Hand zu geben, um nicht zu sagen, ach, lassen Sie uns in 2 Jahren mal schauen, dass das ein Kind wird. Aber die prädiktive Kraft des MRT ist leider nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Und deswegen bleibt letztendlich tatsächlich nur, auf der einen Seite zu sagen, okay, im Alter von 2 Jahren kann man mehr sagen. Aber das heißt ja nicht, dass man bis dahin den Kopf in den Sand steckt und gar nichts macht. Hm.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Oder ich versuche es den Eltern immer so klar zu machen, wie wenn ich einen Computer aufschraube und reingucke, weiß ich auch nicht, ob der Hauptschaltkreis betroffen ist oder so ein Pipsel daneben, der nur das LED ansteuert oder die LED ansteuert. So ein Bild versuche ich immer den Eltern mitzubringen bei dem MRT, dass man nicht so viel sagen kann, was es funktionell bedeutet.
Ja, genau.
Und dann, wie sieht's aus? Wie geht's weiter? Also ich bin immer so ein bisschen frustriert, wenn man sieht, man hat ein MRT, man hat sicherlich Hinweise darauf, dass das Risiko höher ist, dass die sich neurologisch schlecht entwickeln. Können wir denen irgendwas an die Hand geben?
Ja, das ist im Prinzip vergleichbar tatsächlich mit jeglicher Form der Hirnschädigung, wie wir das auch bei unseren den Frühgeborenen haben, wenn die ihre Blutung haben oder ihre PVL. Das geht alles in die Richtung fordern und fördern. Ich glaube, das ist immer so einer der ersten Impulse von Eltern ist ja, ihr krankes Kind erstmal zu behüten, zu beschützen und so von allen negativen Einwirkungen und Auswirkungen zu bewahren. In Wirklichkeit ist es ja genau andersrum. Ich meine, wir alle haben wirklich so viele Neuronen, dass wir die gar nicht nutzen können, alle. Die sind nur die untergegangen sind bei so einem, bei einer Enzephalopathie, können halt die Funktion nicht mehr aufnehmen, die ihnen zugedacht war, aber es gibt andere und diese Bahnen, diese Verknüpfung, diese Vernetzung, die muss man halt, die braucht wirklich Aktivität und aktives Vorgehen, um die wieder zu erstellen. Und das heißt halt einfach fordern und fördern. Ne? Das ist wirklich elementar.
Ich glaube, da haben wir noch ein gewisses Potenzial, auch an Interventionen zu studieren und zu entwickeln und den Eltern an die Hand zu geben, weil die wollen ja auch was machen und irgendwie denen was an die Hand zu geben, ist sicherlich sehr sinnvoll.
Absolut. Ich war sehr beeindruckt tatsächlich. Ich war durch einen reinen Zufall mal auf einer CP-Kongress in Lucknow in Indien. Und da hat eine amerikanische Arbeitsgruppe festgestellt, die haben versucht, Kinder, die mit der CP, also der Zerebralparese, die zu fördern und hatten so einen Parcours gebaut für ein Bobbycar und haben dann festgestellt, wenn die auf den Parcours schicken, sind die gnadenlos irgendwie in die Bande gefahren, hier und da, es ging überhaupt nicht. Und dann haben die alternativ den Bobbycar tatsächlich motorisiert mit dem Elektromotor, ziemlich modern damals schon, und haben den mit dem Joystick zum Steuern ausgestattet, statt dem Lenkrad. Und siehe da, plötzlich ging es. Also ich glaube, wir müssen unsere Fantasie da viel mehr in Anspruch nehmen, Und das nur so stellvertretend als ein Beispiel, dass wir vielleicht ganz in anderen Dimensionen denken müssen.
Mhm. Ich glaube auch, und da müssen wir uns als Neonatologen, glaube ich, ein bisschen noch an die eigene Nase fassen. Ich hatte vor, ich war das, glaube ich, beim PASS-Meeting, gab es eine ganze Sitzung, die in die gleiche Richtung ging. CP, Hirnblutung, wie kann ich die langfristig unterstützen? Und da sind die Neuropädiater ziemlich aktiv auf dem Gebiet. Und ich glaube, da müssen wir uns noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Vielleicht machen wir es an einem der nächsten Neocasts. Das ist vielleicht ein Thema.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja.
Gut, gucken wir mal in die Zukunft so ein bisschen. Du hattest jetzt schon angedeutet, eigentlich hat die sich gut etabliert, die Therapie, die Hypothermietherapie nach Asphyxie und bei Enzephalopathie. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, es gibt wirklich auch noch einen Großteil der Kinder, die darauf nicht ansprechen, die trotzdem im Nachgang beeinträchtigt sind. In welche Richtung geht die Entwicklung?
Der Neocast Ausblick.
Ja, die Entwicklung geht ganz klar in die Richtung Hypothermie plus. Und nur diese magische Substanz X, wir haben sie nach wie vor nicht identifiziert. Es sind viele vernünftige Konzepte unterwegs gewesen und die der Reihe nach alle mehr oder weniger gescheitert sind. Und das, was im Tierexperiment irgendwie vielversprechend erschien, wie zum Beispiel auch Xenon, hat sich jetzt nicht wirklich umsetzen lassen. Da ist am vielversprechendsten vielleicht noch EPO, wobei da auch immer noch ein großes Fragezeichen ist, nicht nur bezüglich Dosierung, sondern wie groß ist der Effekt tatsächlich. Aber das wird so das eine Ziel sein. Das Problem dabei, man kann es gut vorhersagen, man hat das Problem, man fängt mit jeder Substanz wieder bei Null an, weil man die in Kombination wieder den Trial wieder machen muss und das möglichst mit der entsprechend großen Zahl an Kindern. Das heißt, wir sind die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich damit beschäftigt. Es sei denn, es findet sich dann plötzlich ein ganz vielversprechender Kandidat an Substanz, der dann die Frage irgendwie löst.
Ist sicherlich ein Aspekt, sozusagen diese Kombination notwendig. Der andere Aspekt ist methodisch schwierig, ne? Also Asphyxie-Studien durchzuführen oder weil der Eingriff ist sehr frühzeitig notwendig und diese Studien wirklich durchzuführen, Einverständnis der Eltern zu bekommen, ist sicherlich sehr schwierig.
Also auch da, wir haben das heute gerade zufällig thematisiert, klinikintern nochmal mit unseren Geburtshelfern, Thema Albino-Studien. Wo wir diese Zeitachse haben von mittlerweile jetzt 45 Minuten. Aber da muss man natürlich auch ganz klares Signal irgendwie Richtung Politik senden. Wer immer sich angesprochen fühlt, da eben nicht einen Deferred Consent zuzulassen, ist natürlich schon kontraproduktiv, ganz klar. Ja. Denn wir scheitern wirklich daran, diese Kinder einzuschließen an diesem engen Zeitrahmen. Und wenn es eine Substanz gibt, die halt nur vielversprechend ist, wenn sie frühzeitig gegeben wird, dann muss man halt Abstriche machen bei dem Consent und dann muss man das halt auf eine alternative Basis stellen. Ja. Sonst kommen wir einfach nicht in die Situation, dass wir realistischerweise diese Untersuchungen machen.
Ist wahrscheinlich auch nochmal ein Aufruf wert an Elternvertreter oder so, weil das hört sich immer an, experimentelle Untersuchung. Ist vielleicht eine Gefahr, aber die Gefahr ist viel größer, wenn wir es nicht machen können, weil das frühzeitig eingesetzt werden muss. Ja.
Aber dann gut, experimentell waren ja viele Strategien, die wir heute selbstverständlich benutzen. Ja. Und man muss halt nur irgendwie schauen, dass man rechtzeitig merkt, wenn es eben eher Nachteile als Vorteile hat.
Mhm. Und Stammzelltherapie?
Ja, das gehört natürlich auch dazu, ganz klar, keine Frage, ich habe es jetzt nicht nur extra erwähnt, aber das, was ich an Daten kenne, finde ich jetzt auch noch nicht überzeugend. Das gilt auch für die Lunge, das gilt für viele, ist ja auch eine Therapie auf der Suche nach seiner Anwendung. Lauter gut gemeinte Ideen, aber die so nicht funktionieren. Und deswegen bin ich ja gar nicht so optimistisch, dass wir in kurzer Zeit irgendwas alternativ finden, was die Datenlage deutlich bessert. Hm. Und das führt mich eigentlich ganz klar zu der Konsequenz zu sagen, wenn wir nicht in der Lage sind, dann eine bessere Therapie anzubieten, dann ist das A und O einfach die Prävention. Aber dann wird es wirklich kompliziert.
Haben wir da Möglichkeiten? Oder siehst du Ansätze?
Klar. Wir haben Möglichkeiten, natürlich deutlich engmaschiger Schwangerschaften zu überwachen. Müsste als erstes mal die Definition nochmal der Risikoschwangerschaft überlegen im Hinblick auf eine drohende Asphyxie und dann entsprechende Enzephalopathie. Und man kann das ja bis zum Äußersten treiben. Man kann dann sagen, gut, okay, wir können oder viele Episoden von Enzephalopathie haben ihre Wurzeln auch schon möglicherweise Tage vor der Entbindung. Nur sehen wir danach über keine Azidose mehr, weil sich wieder alles normalisiert hat, der Schaden ist gesetzt. Und wir leben in Zeiten ja auch schon des relativ kontaktlosen Monitorings. Wir arbeiten ja an der Elektronik daran. Was spricht dann dagegen, ein kontinuierliches CTG während der Schwangerschaft zu schreiben? Muss man definieren, ab welcher Woche? Um, ja, also wirklich mal jetzt weit in die Zukunft gedacht, oder vielleicht doch nicht so weit, wer weiß. Weil das wäre für mich die Konsequenz daraus. Mhm. Und wenn ich den Bogen wieder spanne zu Südostasien, dann ist es genau deren Problem. Ja? Dass sie natürlich das Monitoring so schlecht haben, dass die ihre Asphyxien auch nicht mal rechtzeitig identifizieren. Das regelt sich dadurch, dass sie dann... Es regelt sich wahrscheinlich dann dadurch, dass die Kinder dann intrauterin versterben und dann totgeboren werden. Dann brauchen die jetzt auch nach Geburt keine Therapie. Aber das ist nur nicht so eine Verschiebung, weil die halt das nicht detektieren, was wir detektieren. Und auch bei uns ist es so, dass wir natürlich auch Schädigungen haben, intrauterin, auch manchmal nur Stunden vor der Geburt. Und uns hinterher, das sind wahrscheinlich diese Kinder, bei denen man hinterher sich dann wundert, warum die so schlecht sind klinisch, obwohl doch alles von der Papierform her super war. Aber wir sehen es einfach nicht, weil wir nicht monitoren. Hm.
Wir werden zu dem Thema wahrscheinlich nochmal einen Geburtshelfer einladen müssen. Die können die besser monitoren. Da gibt es ja auch mal die spannende Diskussion, bringt ein CTG überhaupt was? Hat es irgendwie mal was verbessert? Aber ich glaube, das wäre noch ein komplett anderes Thema. Erstmal vielen Dank für diese Übersicht. Dann haben wir... wollen wir immer eine spannende Literaturstelle im Rahmen unseres Neocasts vorstellen. Hast du da was für unsere Zuhörer, was sie hier nochmal nachlesen können?
Der Neocast Literaturservice.
Also ich hätte so zwei Sachen. Ich habe einmal aus Clinics in Perinatology 2018, das ist von Seetha Shankaran und Coworkers, einfach ein Review, der mal zusammenfasst. Ja? Wenn man sich mal wirklich schlau machen will über die ganze Breite, was es zum Thema therapeutische Hypothermie beim reifen Neugeborenen gibt. Wenn jemand noch weiter über den Tellerrand rausschauen will, es gibt von Parik und Jewel gibt es ein Review, der ist thematisiert Neuroprotection Strategies in Preterm Encephalopathy. Also, dass man auch mal schaut, das sind ja die gleichen Mechanismen, nur mit anderer Ausprägung eben, die im neugeborenen Gehirn arbeiten und dafür sorgen, dass wir halt aus welchen Anlässen auch immer dann eine Schädigung des Gehirns haben. Und was es natürlich an Präventionsstrategien gibt, beziehungsweise an möglichen Interventionsstrategien.
Okay, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Link zu diesen beiden Arbeiten finden Sie dann auf unserer Homepage unter dskn.org und damit können Sie sich weiter belesen. Kommen wir zum Schluss. Die Dreiviertelstunde ist schon fast vorbei, ging relativ schnell. Thomas, was möchtest du deinen Zuhörern für ihre klinische Arbeit mitgeben, so als Take-Home-Message, sag mal, zu dem Thema Asphyxie-Hypothermie-Behandlung?
Die Neocast Take-Home-Message.
Ja, ich kann verstehen, dass es manchmal so frustrierend ist, dass wir nicht mehr tun können, als wir tatsächlich tun können. Aber ich würde das immer dazu motivieren, das in positive Energie umzusetzen und einfach dann die Konsequenz rauszuziehen und zu sagen, wir begeistern uns wirklich dafür, für die Studien, die genau diese Frage angehen wollen. Es ist ja häufig nicht ganz so einfach, alle im Team gleich zu begeistern für Studienteilnahmen, weil es ja in der Regel natürlich zusätzliche Arbeit ist und die kann man nur versuchen, gleichmäßig aufzuteilen. Aber ich glaube, das ist genau das, was berufsgruppenübergreifend halt einfach erforderlich ist, damit wir sozusagen irgendwann mal auf eine bessere Therapiemöglichkeit kommen.
Mhm. Und ich glaube, wie wichtig diese Studien sind, zeigen zwei Aspekte wahrscheinlich auch nochmal, auf die ich ganz kurz nochmal eingehen möchte. Das eine ist ja, wir sprechen immer von Neugeborenen, Hypothermie effektiv. Wir waren frustriert, warum bei Kindern nach einer Reanimation eigentlich gleiches Ereignis Hypothermie nicht so effektiv ist. Zweiter Aspekt, den du vielleicht kurz nochmal skizzieren kannst in dem Zusammenhang, Developing Countries, Hypothermiebehandlung, Stichwort.
Ja, das ist wirklich sehr spannend, weil das war für mich ja so eine Art gefundenes Fressen, weil ich gesagt habe, so, meine Güte, das ist schon mal ein häufiges Ereignis in Südostasien, auch in Südasien zum Beispiel, Indien. Aber wir haben von Anfang an ja versucht, auch mit Hypothermie-Netzwerk und versucht zu sagen, Leute, das soll nicht jeder kühlen unbedingt. Das ist natürlich, irgendwann hat das nicht mehr funktioniert. Und die Sorge war am Anfang ja, dass man nicht mehr einen adäquaten Follow-up gewährleisten kann. Jetzt kann man das in Deutschland wahrscheinlich einigermaßen gut machen. Aber das Problem ist natürlich, wenn man das in anderen Ländern macht, und da gibt es Beispiele auch aus Afrika, wo Leute verzweifelt sind dran, dass sie gesagt haben, die wollten es einführen, eigentlich gut gemacht, die Studie. Dazu gibt es, es hat einen gewissen Effekt, aber die Umsetzung ist immer das Problem. Die Compliance ist nicht immer gleich da und es wird nicht so gemacht, dass es wirklich maximal effektiv war. Und es kam jetzt gerade, das ist nicht so lange her, eine Arbeit raus, die genau dieses verglichen hat. Da ging es darum, die auch wieder für Hypothermie für moderate und schwere Enzephalopathie in Low-Middle-Income-Countries, und das war aus Indien, aus Sri Lanka und Bangladesch, im Lancet tatsächlich veröffentlicht. Und die kommen, die haben versucht, so diese Neonatologie nachzulegen, sozusagen International Level 3, also höchste Stufe. Die haben 3 Tesla-MRT überall gehabt in diesen Ländern, was nun weiß Gott nicht zum Standard gehört, und haben dann festgestellt, dass sie nicht nur, dass Hypothermie nicht geholfen hat, mit dem gemeinsamen Endpunkt Tod oder schwere Behinderung im Alter von 2 Jahren oder 18 Monaten waren es, glaube ich, sondern dass sie eine erhöhte Mortalität in der Interventionsgruppe hatten. Und da muss man natürlich ganz kritisch sagen, ich durfte dazu eine Stellungnahme abgeben. Man kann das nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ne? Das ist, wenn wir da anfangen, dann tatsächlich, dass wir unsere eigenen Ergebnisse in Frage stellen und die als nicht übertragbar oder für nicht übertragbar halten, dann muss man das Setting anschauen. Und mein ganz klarer Appell wäre da, zu sagen, wenn man tatsächlich so Hochklasse Neonatologie macht in der dritten Welt, dann muss man das auch in der Geburtsmedizin machen. Und das haben die nämlich nicht gemacht. Die sind nämlich zum Teil per Hausgeburt auf die Welt gekommen. Und das ist ja völlig unkontrollierbar. Als ich dann keinen Effekt mehr habe, ist klar, weil ich in vielen Fällen bei den Hausgeburten doch sowieso niemals im 6-Stunden-Intervall bin. Also insofern, das ist zwar publiziert hochrangig, aber ich habe da ganz klare Kritikpunkte und habe deswegen nicht angefangen, in Laos oder in Vietnam zu sagen, hey, kühlt jetzt nicht.
Da schließt sich interessanterweise der Kreis wieder. Wir haben am Wochenende gerade bei Ilkor diskutiert, dass man dazu auch eine Stellungnahme rausgeben sollte oder die Daten erfassen. Und alleine da wurde schon wieder diskutiert, was heißt es denn? Sind es Hypothermiebehandlung unter Low-Income-Country-Conditions, also ich sag mal mit Coolpack, oder ist es in Poor Countries sozusagen Healthcare-Setting oder so, muss man einfach wirklich unterscheiden, wovon wir sprechen, was nicht effektiv gewesen ist, bevor man da wieder das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ja.
Absolut. Aber das hat ja, Nicole Robertson hat es ja gezeigt, ne? Mit Uganda war das.
Genau.
Dass das eigentlich gut funktioniert, auch mit den Coolpacks. Coolpacks sind nicht das Problem.
Ja.
Aber halt, da ist der Follow-up noch viel schwieriger.
Genau. Okay. So, die letzte Frage noch. Welche Empfehlung kannst du insbesondere unseren jungen Zuhörern oder Zuhörerinnen für die berufliche Laufbahn geben? Jetzt nochmal so ein persönliches Statement, unabhängig von der Hypothermie oder Asphyxie.
Ganz unabhängig von der Thematik.
Ja, als erfahrener Kliniker, begeisterter Kliniker vielleicht auch noch.
Ich würde tatsächlich da trotzdem ansetzen als Ausgangspunkt. Ich würde mich einfach nicht frustrieren lassen. Nicht frustrieren lassen von so einzelnen Ergebnissen, weil die manchmal einfach tatsächlich schicksalhaft sind. Und auch da die Energie nur umdrehen und sagen, nehmen wir das zum Anlass, um zu schauen, wie können wir es besser machen. Offene Fragen stellen tatsächlich und auch ganz wichtig in der Kommunikation viel mehr Transparenz und Offenheit auch den Eltern gegenüber. Ich glaube, da können wir alle noch besser werden tatsächlich.
Perfekt. Das war Thomas Höhn aus Düsseldorf. Thomas, herzlichen Dank für das informative Gespräch. Vielleicht unterhalten wir uns beim nächsten Mal doch noch mehr über deine Einsätze in der Dritten Welt. Ist sicherlich auch ein sehr spannendes Thema. Vielleicht können sich unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen zurückmelden, wenn sie Interesse haben. Schreiben Sie uns, kontaktieren Sie uns, dann lade ich Thomas Höhn nochmal ein. Bis dahin danke ich dir ganz herzlich für dein Engagement, für deine Bereitschaft, für dieses Format zur Verfügung zu stehen und für die vielen wertvollen Hinweise. Thomas, vielen Dank.
Mario, vielen Dank für die Einladung und hat wirklich Spaß gemacht.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, diesmal mit Thomas Höhn aus Düsseldorf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast, Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.